Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag heute Morgen mit dem Thema: Wozu gibt es Edelsteine? Die wichtigsten Stellen in der Bibel zum Thema Edelsteine: 1. Mose 2, Vers 12. Es geht um das Paradies und die Landgebiete rundherum. Das Land Havila wird erwähnt als das Land des Onyx, Edelsteines. Dann 2. Mose 25, 28 und 39. Es geht um die hohen priesterlichen Kleider. Und da werden 12 verschiedene Edelsteine erwähnt. Ein weiteres ganz wichtiges Kapitel, Hiob 28. Eine eindrückliche Beschreibung des Bergbaues in der Zeit kurz nach der Sintflut. Und eben über die Entdeckungen von Edelsteinen beim Bergbau. Dann Jesaja 54 spricht über Edelsteine des zukünftigen Jerusalems im tausendjährigen Reich. Sacharja 9, Vers 16 spricht über den Überrest Israels, der mit Kronensteinen verglichen wird. Und 1. Korinther 3, Vers 12. Es geht um den praktischen Aufbau von Gemeinde, und da gehört zu den Materialien im übertragenen Sinn nicht nur Gold und Silber, sondern auch köstliche Steine. Und dann ganz besonders wichtig im Neuen Testament, Offenbarung 21, die Beschreibung des neuen Jerusalems mit all seinen Edelsteinen. In einem ersten Teil wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Edelsteine im Buch Hiob. Hier auf dem Bild stehen wir in der Negev-Wüste, einige Kilometer nördlich von Eilat, und wir schauen hinüber nach Jordanien. Und da sehen wir diese markanten Berge, diese markante Bergkette von Norden nach Süden. Dort befindet sich das Land Uz. Hiob 1, Vers 1 sagt, das war die Heimat von Hiob, der gemäß den Hinweisen im Buch selbst gerade in den Jahrhunderten nach der Sintflut lebte, noch vor Abraham, der seinerseits um 2100 vor Christus geboren worden war. Diese Berge von Südjordanien werden in der Bibel später auch genannt Edom oder Seir. Ganz in der Nähe eben des Landes Uz findet sich der Ort Timna in der Wüste. Timna liegt also im Negev, nördlich von Eilat, und dort hat man ein Bergbaugebiet entdeckt, das aus der frühesten Zeit nach der Sintflut stammt. Man hat ein Netz von vielen Kilometern langen Stollen dort in Timna entdeckt. Und das war also ein großes Zentrum, kann man sagen, für den Bergbau. Und das ist natürlich sehr bedeutsam, wenn im Buch Hiob der Bergbau so ausführlich beschrieben wird. Da muss er Timna auch im Auge gehabt haben. Hier sieht man etwas von den Grabungen einstigen Grabungen nach Kupfer in Timna. Das Typische sind also solche Stollen, die zum Teil ganz direkt in den Boden gegraben wurden, tiefe Stollen, und dann gibt es Abzweigungen von Stollen, bis sie dann eben zu Gebieten hinführten, wo man besonders viel Kupfer entdecken konnte. Und dann geht der Stollen aber auch wieder weiter runter und es gibt wieder seitliche Kanäle. Und so hat man ein System von vielen Kilometern entdeckt. Wir lesen aus Hiob 28, ab Vers 1. Hiob fragt sich, wo kann man die Weisheit Gottes finden? Denn für das Silber gibt es einen Fundort und eine Stätte für das Gold, das man läutert. Eisen wird hervorgeholt aus der Erde und Gestein schmelzt man zu Kupfer. Er, das heißt der Mensch, hat der Finsternis ein Ende gesetzt und durchforscht bis zur äußersten Grenze das Gestein der Finsternis und des Todesschattens. Also der Mensch ist selbst in Gebiete vorgedrungen, mit seinem Forschungsdrang, wo ewige Finsternis ist, nämlich in den Bergen drin. Vers 4. Er bricht einen Schacht fern von dem Wohnenden. Das trifft genau zu auf Timna. Die von dem Fuße Vergessenen hangen hinab, fern von den Menschen schweben sie. Da sieht man sie so richtig, die Stollen runtersteigen. Die Erde, aus ihr kommt Brot hervor. Und ihr Unteres wird zerwühlt wie vom Feuer. Ihr Gestein ist der Sitz des Saphirs. Und Goldstufen sind darin. Hier haben wir einen ersten Edelstein, den Saphir. Nun wird in diesem Vers schon klar, das ist nicht der Saphir, den man heute in der Gesteinskunde Saphir nennt. Auch ein blauer Stein. Aber dieser Zusatz Goldstufen sind darin, das macht klar, das ist der Lapis Lazuli. Ein blauer Edelstein mit goldenen Pyritpunkten drin. Der gibt so die Erscheinung, eben diese Goldstufen darin. Es gibt so die Erscheinung des Abendhimmels, dunkelblau, und die Sterne, die darin funkeln. Vers 7. Ein Pfad, den der Raubvogel nicht kennt und den das Auge des Habichts nicht erblickt hat. Also diese Stollen, die die Menschen bauen, führen an Orte hin, wo selbst Vögel, die ein Vielfaches von Sehschärfe haben, verglichen mit den Menschen, eben mit ihren Blicken nie hingelangen. Den die wilden Tiere nicht betreten, über den der Löwe nicht hingeschritten ist. Er, der Mensch, legt seine Hand an das harte Gestein, wühlt die Berge um von der Wurzel aus. Kanäle haut er durch die Felsen und allerlei Köstliches sieht sein Auge. Da geht es eben um Edelsteine, Gold, Silber. Er dämmt Flüsse ein, dass sie nicht durchsickern. Ein großes Problem beim Bergbau. Plötzlich kommt Grundwasser. Er dämmt Flüsse ein, dass sie nicht durchsickern, und Verborgenes zieht er hervor an das Licht. Aber die Weisheit, wo wird sie erlangt? Und welches ist die Stätte des Verstandes? Kein Mensch kennt ihren Wert. Und im Lande der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir. Und das Meer spricht, sie ist nicht bei mir. Etwa einige Kilometer südlich von Timna findet sich das Rote Meer. Aber auch dort findet man die Weisheit Gottes nicht. Vers 15. Geläutertes Gold kann nicht für sie, die Weisheit Gottes, gegeben und Silber nicht dargewogen werden als ihr Kaufpreis. Sie wird nicht aufgewogen mit Gold von Ophir, mit kostbarem Onyx, da haben wir wieder einen Edelstein, und Saphir. Gold und Glas kann man ihr nicht gleichstellen, noch sie eintauschen gegen ein Gerät von gediegenem Golde. Korallen und Kristall kommen neben ihr nicht in Erwähnung. Gerade einige Kilometer südlich von Timna, im Roten Meer, gibt es ja diese berühmten Korallenriffe. Und man kann aus Korallen auch gewaltige Kunstwerke herstellen. Und so waren Korallen genauso wie Edelsteine im Altertum ein sehr begehrtes Material. Korallen und Kristall kommen neben ihr nicht in Erwähnung und der Besitz der Weisheit ist mehr wert als Perlen. Nicht kann man ihr gleichstellen den Topas von Äthiopien. Mit feinem Golde wird sie nicht aufgewogen. Die Weisheit nun, woher kommt sie? Und welches ist die Stätte des Verstandes? Denn sie ist verborgen vor den Augen aller Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels ist sie verhüllt. Aus diesem Text lernen wir, Edelsteine gehören zu den schönsten Dingen der materiellen Welt, die Gott erschaffen hat. Aber die Weisheit Gottes steht weit über ihrem Wert. Aber man kann doch sagen, die Edelsteine sind so ein kleines Abbild von dem Wert der Weisheit Gottes. Nun gehen wir zu einer anderen Stelle unter dem Titel Edelsteine im Jenseits. In Ezekiel 28 findet man die Prophetie über den König von Tyrus. Ab Vers 1. Ab Vers 12 dann das Klagelied über den König von Tyrus. Aber wenn man diese Beschreibung liest, merkt man plötzlich, der Prophet spricht nicht mehr von einem gewöhnlichen Menschen, sondern er spricht von einem Cherub, einem Engel. Im Weiteren wird der Sündenfall des Satans beschrieben. Wie ist das möglich? Es geht ja um den König von Tyrus und dann wird plötzlich der Satan beschrieben. Ja, der König von Tyrus war besessen, nicht von irgendeinem Dämon, sondern von Satan selbst. Und Besessenheit bedeutet Identifikation mit einem bösen Geist. Und durch die Identifikation entsteht also wie eine Einheit von zwei Personen. Und deshalb kann der Prophet ohne Bruch übergehen von der Beschreibung des Königs von Tyrus zur Beschreibung des Satans, der ursprünglich ein vollkommen geschaffener Engel war, der im himmlischen Tempel eine besondere Funktion haben sollte und dabei auch ein Musikerengel war. Da erfahren wir auch etwas über den Ursprung der Musik, der zurückgeht auf die Zeit, bevor es irgendetwas gab, das von Sünde sprach. Nun lesen wir Vers 12. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht der Herr der Ewige, der du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Hier ist nicht gemeint der Garten Eden in 1. Mose 2, wo Adam und Eva waren, sondern das Urbild dieses Abbildes auf Erden. Nämlich es geht hier um das himmlische Paradies. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Allerlei Edelgestein war deine Decke. Sardis, Topas und Diamant. Chrysolit, Onyx und Jaspis. Saphir, Karfunkel und Smaragd und Gold. Das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Pfeifen, oder man kann auch übersetzen, deiner Flöten, war bei dir. An dem Tage, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Also hier werden in Verbindung mit dem himmlischen Eden, dem himmlischen Paradies. Die weiteren Verse sprechen auch von dem himmlischen Tempel, Berg, der in Hebräer 12, das Zion genannt wird, der Berg Zion im Himmel. Und da werden also auch Edelsteine genannt. Ich lese weiter. Vers 14. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub, und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Das sind wieder diese Edelsteine. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handelns wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich, du schirmender Cherub, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Der Berg Gottes ist also der himmlische Berg Zion, nach Hebräer 12, wo auch der himmlische Tempel ist, nach Offenbarung 11, Vers 19. Da lesen wir, der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Das Urbild des Tempels im Himmel selbst. Nun, aus dieser Stelle leiten wir Folgendes ab. Edelsteine sind so wunderbar und bedeutsam, dass Gott sie sowohl im Diesseits als auch im Jenseits erschaffen hat. Jetzt gehen wir zu Offenbarung 4. Nochmals eine Stelle, die von Edelsteinen spricht. Diese Stelle habe ich am Anfang noch nicht erwähnt unter diesen wichtigsten Stellen. Aber das käme eigentlich auch noch dazu. Offenbarung 4, Vers 1. Um den Zusammenhang in der Offenbarung zu sehen, in Offenbarung 2 und 3 finden wir die sieben Sendschreiben an sieben Gemeinden. Die haben gleichzeitig eine prophetische Bedeutung und bilden die ganze Kirchengeschichte von den Tagen der Apostel bis zur Entrückung ab, von Ephesus bis Laodicea. Und ab Kapitel 4, Vers 1 finden wir dann die Zeit nach der Entrückung oder ab der Entrückung beschrieben. Und da beginnt es effektiv mit der Entrückung von Johannes in den Himmel. Nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach, komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Alsbald war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand in dem Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Johannes wird entrückt in den Himmel, ins Paradies. Und er sieht den Thron Gottes. Damit wird deutlich, er wurde entrückt ins Allerheiligste des himmlischen Tempels. Denn dort ist der Thron Gottes, die Bundeslade, die übrigens in Offenbarung 11, Vers 19 ausdrücklich erwähnt wird, die Lade seines Bundes. Die Bundeslade ist ja der Schemel des Thrones Gottes. Und Psalm 80 sagt, dass Gott thront zwischen den Cherubim. Der Deckel der Bundeslade war ja aus einem Stück Feingold gebaut in der Stiftshütte und im Salomo-Tempel. Und zwischen den Cherubim thronte Gott, während die Lade selbst eben gewissermaßen der Fußschemel ist. Johannes also im Allerheiligsten des Himmels und er sieht Gott auf dem Thron, das ist niemand anders als der Herr Jesus. Denn wenn Gott, der ja unsichtbar ist für Menschen, sichtbar wird in der Bibel, dann ist das immer eine Offenbarung in dem Sohn, der eine Gestalt annehmen kann, die für Menschen erträglich ist. An vielen Stellen im Alten Testament wird diese Gotteserscheinung auch genannt, der Engel des Herrn. Engel heißt einfach Bote. also der Bote des Herrn. Aber dann wird deutlich gemacht, dieser Bote des Herrn ist der Herr, der Ewige, selbst. Zum Beispiel in 1. Mose 16 und vielen anderen Stellen. Also, Johannes sieht diese Art von Gotteserscheinung auf dem Thron und da wird gesagt, das Ansehen Gottes war gleich einem Jaspisstein und einem Sardis. Und das macht nun schon mal deutlich, Edelsteine sprechen grundsätzlich von Gottes Herrlichkeit. Warum brauchen wir diese Edelsteine? Eben, weil wir Gott nicht sehen können, aber die Bibel spricht so oft über die Herrlichkeit Gottes. Wie könntet wir etwas vorstellen, was ist herrlich? Eben, da brauchen wir Vergleiche. Und ganz wichtige Vergleiche sind die Edelsteine. Ich habe einen Bekannten, der wurde blind geboren. Nicht wahr, es gibt viele Blinde, aber in dieser Welt, aber nicht alle sind blind geboren. Viele wurden irgendwann später in ihrem Leben blind. Aber dieser Bekannte, das ist ein Blindgeborener, so wie der in Johannes 9. Und der hat eine gute Ausbildung gemacht als Jurist und arbeitet heute bei einer Radiostation in Deutschland. Und da habe ich ihn eben ein bisschen ausgefragt, weil ich wissen wollte, wie Blindgeborene denken. Und da hatten wir eine längere Autofahrt zusammen und da habe ich alles Mögliche gefragt. Und eines war eben für mich wichtig, ich wollte wissen, wie stellst du dir eigentlich vor, so den geschichtlichen Ablauf, auch die Heilsgeschichte, wie in ihrem Ablauf, wie stellst du dir das vor? Dann sagt ihr, weißt du, bei uns auf der Radiostation, da haben wir so Schubladen übereinander mit Archiven. Und was älter ist, ist unten in den Schubladen, was jünger ist, ist oben. Und so stelle ich mir die Geschichte vor, eben das Frühere, das ist da unten in den Schubladen, das Spätere in den höheren Schubladen. Ja, und dann habe ich gefragt, wie er sich das vorstelle, wenn man spricht quasi von Licht und von Herrlichkeit. Von Herrlichkeit. Dann hat er gesagt, ja, das hätte man ihm als Kind so erklärt, wenn man die Schuhe blitzblank geputzt hat. Und dann hat man ihm eben erklärt, das ist jetzt eben quasi Glanz und Herrlichkeit. Also er stellt sich einfach vor, ganz gut geputzte Schuhe. Und das spricht von Herrlichkeit. Aber merken wir, wie schwach das ist. Und wir, die wir sehen können, haben das Vorrecht, sogar Edelsteine, geschliffene Edelsteine, die das Licht in allen Facetten brechen können, zu sehen. Und das gibt uns eine kleine Ahnung eben von dem, was Herrlichkeit ist, um besser zu verstehen, was die Bibel meint, wenn sie über Gottes Herrlichkeit spricht. Nun haben wir in Offenbarung 4, Vers 3 gelesen, das Aussehen der Herrlichkeit Gottes wird verglichen mit einem Jaspisstein. Nun gibt es bei dem Studium der Edelsteine in der Bibel und überhaupt auch in der alten Literatur einige Probleme. Ich habe das ganz besonders wieder erlebt im Zusammenhang mit meiner Beratungsarbeit für die Revision der tadschikischen Bibel. Als ich vor kurzem im Juni wieder in Tadschikistan war, übrigens ein Edelsteinland, sehr reich an solchen Bodenschätzen, da musste ich mit dem Hauptübersetzer oder Bearbeiter der tadschikischen Bibel besprechen, wie man die verschiedenen Edelsteine übersetzen soll am besten. Dass sie wirklich das treffen, was sie meinen. Und da kommt eben folgendes Problem wieder zum Vorschein. Die Namen der Edelsteine haben im Lauf der Zeit, im Lauf der Jahrhunderte und Jahrtausende, haben die sich verändert. Zum Teil. Also es ist so, dass man nicht einfach drauf gehen kann, wenn man in einem alten Text vor 2000 Jahren Jaspis liest, dass das dann der gleiche Jaspis ist, wie der, den man heute in der Gesteinskunde so bezeichnet. Und dann noch schlimmer, die Bezeichnungen wechseln auch von Ort zu Ort. Und so hatte man eben auch gerade das Problem im Tadschikischen, das ist ein, kann man sagen, ein Dialekt des Persischen, des Farsi. Das Problem, dass eben die gleichen Steine an verschiedenen Orten unterschiedlich genannt wurden. Und dann gibt es noch das Problem, früher im Altertum hat man die Steine ganz besonders auch nach ihrem Aussehen und ihrer Farbe bestimmt. Und manchmal konnte also ein bestimmter Begriff für an sich unterschiedliche Steine roter Farbe benutzt werden. Wir haben heute den Vorteil mit der modernen Chemie und Physik, dass man eben die Steine noch viel genauer einteilen kann, nämlich nach ihrer chemischen Zusammensetzung. Ist das jetzt Siliziumoxid, dann kann man sehr klar bestimmen, das ist dieser Stein, auch wenn er in verschiedenen Farben vorkommt, dann ist das eben, wenn er rot ist oder wenn er gelb ist, ist das nicht ein anderer Stein grundsätzlich, sondern es ist immer noch Siliziumoxid. Oder man kann zusätzlich eben die Härte der Steine bestimmen und ihren strukturellen Aufbau, kristallinen Aufbau der Atome bzw. der Moleküle. Das ist natürlich eine Hilfe heute, um die Einteilung noch präziser und eindeutiger herzustellen. Nun, hier haben wir ein Beispiel mit dem Jaspis, dass hier eben nicht der Jaspis von heute gemeint ist, denn in Offenbarung 21,10, da geht es um die Beschreibung des neuen Jerusalems, da lesen wir: Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommend aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Nun, hier wird sofort klar, also dieser Jaspis da in der Offenbarung ist nicht der Jaspis von heute. Denn der heutige Jaspis ist undurchsichtig. Er kann zum Beispiel gelb sein, gibt verschiedene Farbvarietäten, aber niemals durchsichtig. Und hier wird gesagt, er habe einen Lichtglanz wie ein kristallheller Jaspisstein. Ist also völlig durchscheinend. Und weiter, der Jaspis von heute ist ein sogenannter Halbedelstein. Aber hier wird betont, gleich einem sehr kostbaren Edelstein. Und diese Beschreibung, die eben ganz besonders direkt und ausdrücklich die Herrlichkeit Gottes beschreibt, und auch in Offenbarung 4, also der erste Edelstein, der eben das Aussehen der Herrlichkeit Gottes beschreibt, ist der Jaspisstein. Das weist darauf hin, wir haben es hier mit dem Diamanten zu tun. Dem kostbarsten aller Edelsteine. Und er ist auch der härteste Stein, den es gibt. Ja, noch genauer gesagt, es ist das härteste Material, das es auf Erden gibt. Man teilt ja die Härten ein von 1 bis 10. Kann man also in der Literatur nachschauen, bei jedem Diamanten, wie hart ist der. Da kann das sein, Härtegrad 7,6 oder 6, sowieso. Der Diamant hat den Härtegrad 10. Ist der härteste. Also Diamant kann man unmöglich mit Metall schleifen. Auch nicht mit Stahl. Nein, Stahl kann man schleifen mit Diamant. Aber umgekehrt geht das nicht. Wie kann man denn trotzdem Diamanten schleifen? Eben mit Diamanten. Nur so geht das. Diamanten können Diamanten schleifen. Weil da gibt es auch Unterschiede in der Qualität. Und eben da ist es dann eben möglich, dass man trotzdem den Diamanten bearbeiten kann. Und wie? So, dass er eben das Licht dann in einer ganz ungewöhnlichen Art brechen kann. Und so kommt die ganze Herrlichkeit, die im Licht verborgen ist, zum Vorschein. Also können wir mit Fug und Recht Offenbarung 21,11 übersetzen: Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes, ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Diamant. Nun, der Diamant spricht also, alle Edelsteine sprechen von Gottes Herrlichkeit, aber der Diamant in ganz besonderer Weise. Und so dient er als Illustration der Herrlichkeit des Sohnes Gottes. In 2. Korinther 9, Vers 15 wird im Blick auf Jesus Christus gesagt: Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Also der Diamant als wertvollster Stein überhaupt kann das so schön illustrieren. In 2. Korinther 3, Vers 18 lesen wir: Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Also Menschen, die zum Glauben gekommen sind, denen sind die Augen geöffnet worden. Die Decke, die die Augen zugedeckt hat, ist weggenommen, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend. Nun sagt uns zwar 1. Petrus 1, dass wir, die Gläubigen, Jesus Christus noch nie gesehen haben und ihn trotzdem lieben. Der Tag wird kommen, wo wir ihn sehen werden. Aber jetzt noch nicht. Und dennoch steht hier die Herrlichkeit des Herrn anschauend. Nun, das erklärt sich so: In Epheser 1, Vers 18 betet der Apostel Paulus für die Gläubigen, dass die Augen ihrer Herzen erleuchtet werden mögen durch den Geist Gottes. Also, das Herz hat Augen. Es ist ein inneres Sehen der Herrlichkeit Gottes durch das, was in der Bibel über den Sohn Gottes geoffenbart ist. Es ist nicht so, dass wir von Vision zu Vision leben. Der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 5, wir wandeln nicht durch Schauen, sondern durch Glauben. Manchmal hat man den Eindruck, in der apostolischen Zeit, am Anfang des Christentums, da war es so üblich, alle hatten Visionen. Das stimmt überhaupt nicht. Sogar in der Zeit, als die Apostel da waren, waren Visionen etwas sehr Besonderes. Wenn man das Neue Testament durchliest, wird das deutlich. Und eben wie gesagt, der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus 1, in den 60er Jahren, in einem Rundschreiben an verschiedene Provinzen in der heutigen Türkei, also an massenweise Christen, die er nicht einzeln kennt, und er sagt: Ihr habt Jesus Christus noch nie gesehen und liebt ihn trotzdem. Also für ihn war klar, all die Christen, die hatten noch nie eine Vision von Jesus Christus gehabt. Aber im Neuen Testament sehen wir, wie Apostel und Propheten Visionen hatten. Aber das waren eben besondere Offenbarungen, die dann alles, was wir wissen sollten, die dann eben abgefasst wurden im Neuen Testament. Und so kann der Geist Gottes eben die Heilige Schrift öffnen und unsere Herzen öffnen, damit wir mit den Augen unserer Herzen die Herrlichkeit des Herrn Jesus sehen. Johannes selbst konnte sagen in Johannes 1, Vers 14, als Apostel und Begleiter des Herrn Jesus hier auf der Erde: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und wir haben nun so die Beschreibung der Herrlichkeit des Herrn Jesus im Neuen Testament. Und gerade die Evangelien machen uns so vieles deutlich. Als der Herr Jesus Wind und Wellen gestillt hatte, Matthäus 8, da fragen die Menschen: Wer ist denn dieser? Da wird klar, in dieser Person findet sich eine Herrlichkeit, die unvergleichlich ist. Wer ist denn dieser? Aber die Frage wird eben beantwortet. Er ist die unaussprechliche Gabe. Und dieses unaussprechlich hat schon eine ganz besondere Bedeutung, denn der Apostel Johannes schreibt im Johannesevangelium ganz am Schluss, dass der Herr Jesus noch viel, viel mehr getan hat hier auf Erden. Aber wenn alles, was er getan hat und worin er eben seine Herrlichkeit geoffenbart hatte, einzeln aufgeschrieben würde, so würde selbst die Welt, griechisch Kosmos, die Bücher nicht zu fassen vermögen. Das heißt, der Herr Jesus ist in seiner völligen Herrlichkeit, ist er nicht zu beschreiben. Das ist gar nicht möglich. Das ganze Weltall könnte die Bücher nicht fassen. Bei der Einweihung des Salomo-Tempels, da betete der König: Der Himmel und der Himmel, Himmel, also der Lufthimmel und das Universum, der Himmel und der Himmel, Himmel vermögen dich nicht zu fassen. Wie viel weniger dieses Haus. Also das ganze Weltall kann den ewigen, allgegenwärtigen und allmächtigen Gott nicht fassen. Gott ist zwar überall im Weltall gegenwärtig, sagt uns Jeremia 23, erfülle ich nicht Himmel und Erde, sagt Gott. Aber Gott ist nicht nur der immanente Gott, der da ist im Diesseits, sondern ist auch der transzendente Gott, auch im Jenseits. Und so war es für Salomo klar, dieses Haus in Jerusalem ist symbolisch der Ausdruck für die Gegenwart Gottes, aber diese Quadratmeter des Allerheiligsten können Gott nicht fassen. Das ganze Weltall kann Gott nicht fassen. Und trotzdem zeigt uns das Neue Testament, war es möglich, dass dieser ewige, unendliche Gott Mensch werden konnte. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Aber Gott hat der Jesus hat in seinem Leben hier auf Erden eine solche Herrlichkeit geoffenbart, die man eben nicht fassen kann im ganzen Kosmos. Das zeigt uns eben, was das bedeutet. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. In Johannes 17, Vers 24 sagt der Herr Jesus in seinem Gebet zum Vater: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also das ist mit eine Zukunftshoffnung der Christen. Sie werden Jesus Christus sehen in seiner Herrlichkeit. Und in seiner Herrlichkeit, die er als Gott schon hatte von Ewigkeit her, vor Grundlegung der Welt. Und da wird uns auch schon mal deutlich, es wird uns nie langweilig werden in Ewigkeit. Denn die Herrlichkeit Gottes ist ja gar nicht zu fassen. Der Herr Jesus ist Mensch geworden und hat Gott so für uns Menschen auf eine unvergleichliche Art und Weise geoffenbart, die Herrlichkeit Gottes gezeigt. Und in 1. Korinther 13 lesen wir, wenn das Vollkommene gekommen sein wird, wenn die Entrückung stattgefunden haben wird, dann werden wir unsere stückweise Erkenntnis verlieren und eine vollkommene Erkenntnis erhalten. Wir werden den Herrn erkennen von Angesicht zu Angesicht. Aber das heißt nicht, dass wir Gott jemals erfassen würden. Und das wird deutlich, wenn man Offenbarung 19 ab Vers 11 liest. Da sind wir mindestens 7 Jahre nach der Entrückung. Dort wird beschrieben, wie der Herr Jesus als Richter der Welt aus dem Himmel kommen wird, begleitet von den Erlösten, reitend auf weißen Pferden. Und dann heißt es, dass der Jesus, der da an der Spitze kommen wird, in seiner Herrlichkeit, er heißt das Wort Gottes. Und dann wird gesagt, er trägt auf den Hüften einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Ja, ist doch erstaunlich. In der Bibel, der Name drückt ja etwas vom Wesen aus. Um die Namen Gottes in der Bibel, die beschreiben jeder für sich eine Seite der Herrlichkeit Gottes. Und wenn es dort heißt, er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst, dann wird deutlich, es bleibt irgendwie ein Geheimnis in seiner Person. Obwohl wir ihn völlig erkennen werden, aber das heißt nicht, dass wir ihn erfassen können. Und das ist ja klar, Geschöpfe, und wir bleiben Geschöpfe, können den ewigen, unendlichen Gott nie, nie erfassen. Und so werden wir in alle Herrlichkeit, in alle Ewigkeit, in die Herrlichkeit Gottes hineinschauen. Und es wird uns nie langweilig werden. Wir werden immer Neues sehen in der Tiefe Gottes. 1. Korinther 2 und Hiob 11 sprechen ja über die Tiefe Gottes. Und dann wird eben auch deutlich, was das zu sagen hat, wenn es in Epheser 2 heißt, dass Gott eben vorgesehen hat, Epheser 2, Vers 7, auf dass er in den kommenden Zeitaltern, nicht wahr? Das kommende Zeitalter ist in der Bibel das tausendjährige Reich. Aber hier wird in der Mehrzahl gesprochen, in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese in Christus Jesus. Also Gott hat ein Programm für die Ewigkeit. In den kommenden Zeitaltern wird er den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erweisen. Und dazu gehört eben, dass wir immer mehr in die Tiefe Gottes hineinschauen werden. In 1. Johannes 1, Vers 5 lesen wir, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Das Wesen Gottes wird hier mit Licht bezeichnet. Übrigens wichtig, der Bibeltext sagt nicht, dass Gott das Licht ist. Das wäre Hinduismus. Ja? Denn wenn man sagen würde, Gott ist das Licht, dann würde es heißen, überall wo wir Licht sehen, das ist Gott. Aber das Licht ist ja, das wir sehen, ist etwas Erschaffenes. Das gehört zu dieser Schöpfung. Das ist nicht identisch mit Gott. Gott ist kein Teil der Natur. Die Natur ist sein Werk. Im Hinduismus wird gesagt, das Göttliche, das sei identisch mit dem Universum. Aber hier wird gesagt, Gott ist Licht. Das heißt, sein Wesen ist Licht. Gar keine Finsternis in ihm. In 1. Johannes 4 wird dann gesagt, Gott ist Liebe. Und auch da wäre es falsch zu sagen, Gott ist die Liebe. Das wäre auch Hinduismus. Dann wäre Gott identisch mit dem, was auch unter Menschen eben Liebe ist. Nein, das Wesen Gottes ist Liebe und darum auch im Griechischen ohne Artikel. Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Natürlich deswegen darf man immer noch singen, Gott ist die Liebe, ja? Aber man muss einfach das richtig meinen. Und das tun ja auch alle Christen. Ja, also Gott ist Licht, das ist natürlich für uns wichtig, diese Beschreibung im Zusammenhang mit den Edelsteinen. Denn bei den Edelsteinen geht es eben gerade darum, dass das Licht aufgebrochen wird und in seinen verschiedenen Facetten und Farben zur Geltung gebracht wird. Also die im Licht verborgene Herrlichkeit wird durch Edelsteine eben sichtbar gemacht. Es ist ja interessant, früher im Altertum haben die Menschen gemeint, Licht sei ein Zustand. Ist auch verständlich. Man zündet eine Fackel an und dann ist das Licht im Raum überall sofort vorhanden. Denn es war ja nicht möglich, irgendwie zu messen, dass eben das Licht sich bewegt im Raum und auch eine gewisse Zeit braucht. Heute wissen wir, das Licht hat eine Geschwindigkeit von ungefähr 300.000 Kilometern pro Sekunde. Das heißt, in einer Sekunde 7-mal ungefähr um die Erde. Aber im Buch Hiob lesen wir davon, kennst du den Weg, auf dem das Licht sich verbreitet. Also in diesem alten Buch spricht Gott darüber, dass das Licht eben etwas ist, das sich ausbreitet, das eben einen Weg beschreitet. Aber im Altertum hätte man natürlich denken können, eben Licht ist ein Zustand und Finsternis ist auch ein Zustand. Nicht wahr? Also Finsternis ist da, wenn kein Licht da ist, und Licht ist da, wenn Licht da ist. Aber heute wissen wir, Finsternis ist gar nichts. Finsternis ist einfach die Abwesenheit von Licht. Aber Licht ist etwas. Und das hat auch schon Albert Einstein, obwohl er ziemlich diffuse Ideen hatte über Gott. Er war aber nicht ein Atheist. Einmal von einem Journalisten angesprochen auf den Ursprung der Materie, hat er einfach so schlicht mit dem Finger nach oben gezeigt. Eine sehr angemessene Antwort. Im Gegensatz zu den Atheisten, die sagen, die Materie sei durch den Urknall aus dem Nichts plötzlich entstanden. Im Widerspruch zu allen Naturgesetzen. Insbesondere zum Energieerhaltungssatz in der Thermodynamik. Aber eben Licht ist etwas. Und Finsternis ist eigentlich nur die Abwesenheit des Lichtes. Und so sehen wir auch das Böse. Die Frage kommt ja immer, woher kommt das Böse? Das Böse ist nicht etwas, sondern das Böse ist einfach die Negation des Guten in Gott. Das Böse entstand dadurch, dass ein Wesen, das Gott erschaffen hatte als Person und darum eben die Möglichkeit hatte einer freien Entscheidung. Das Böse entstand dadurch, dass eine Person zu Gott Nein sagte. So kam es zum Sturz des Luzifers, zum Sturz des Satans. Also das Böse ist nicht etwas, sondern es ist einfach die Verneinung der Wahrheit und des Guten in Gott. Das so nebenbei. In Hebräer 1, Vers 1 lesen wir über die Tatsache, wie Gott in den früheren Generationen des Alten Testaments zu den Vorvätern durch Propheten geredet hat. Aber jetzt, am Ende dieser Tage, hat er zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welche die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend und so weiter. Am Anfang des Hebräerbriefes, in diesen Einleitungsversen, werden 7 Herrlichkeiten der Person des Herrn Jesus vorgestellt. Und dann wird im weiteren Verlauf des ersten Kapitels anhand von 7 Zitaten aus dem Alten Testament werden diese Herrlichkeiten alttestamentlich untermauert. Und eine dieser 7 Herrlichkeiten ist die in Vers 3, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist. Es gibt Übersetzungen, die haben der Abglanz seiner Herrlichkeit. Das ist zu wenig. Das müsste man also in der Bibel gerade korrigieren. Die alte Elberfelder zum Beispiel hatte im Text Abglanz, aber in der Fußnote eigentlich Ausstrahlung. Und das griechische Wort meint Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Und das bedeutet Folgendes. Gott ist unsichtbar. 1. Timotheus 6, Vers 16 sagt, er bewohnt ein unzugängliches Licht, den keiner der Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Gott kann von Geschöpfen nicht gesehen werden. Aber Gott ist ein Gott, der sich offenbaren wollte. Und so kann Gott sich eben dem Menschen gegenüber sichtbar machen und auch gegenüber der Engelwelt. Und wie macht das Gott? Das geschieht immer durch den Sohn. Also die Offenbarung Gottes geschieht immer durch den Herrn Jesus Christus. Er ist eben die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Also die Sichtbarmachung des Wesens Gottes, das Licht ist, geschieht immer durch den Sohn. Und darum sagt auch 1. Johannes 2, wer den Sohn hat, hat auch den Vater. Aber umgekehrt wird die Aussage nie. Wer den Vater hat, der hat auch den Sohn. Das geht nicht. Und darum, wenn man mit Leuten auf der Straße spricht und die sagen, Gott ist in Ordnung, Jesus nein. So geht es nicht. Dann haben sie Gott ganz bestimmt nicht. Nur durch den Sohn kann man zu Gott kommen. Darum sagt der Herr Jesus in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist der einzige Zugang, weil Gott sich nur durch den Sohn offenbart. Und darum wird er auch in Kolosser 1 genannt, welcher das Bild Gottes ist. Und das macht eben auch deutlich, warum all diese Gottesoffenbarungen schon im Alten Testament als der Engel des Herrn, der Malach Adonai, der übrigens im Judentum für die Rabbiner ein Problem darstellt bis heute. Eigentlich ist klar, der Malach Adonai ist eine Person, die von Adonai, dem Herrn, gesandt ist. Aber der Text macht klar, dass der Engel des Herrn, er ist der Herr selbst. Wie geht das? Da müsste er mehr als eine Person in Gott sein. Ja, natürlich. Und ich habe das Zitat von einem Rabbiner aus dem 20. Jahrhundert, der gesagt hat, das Problem des Engels des Herrn wird eigentlich erst dann gelöst werden, wenn man die Trinitätslehre, die Lehre der Dreieinheit Gottes annimmt. Das sagt er als Nichtchrist, weil das Alte Testament zwingt dazu. In der Gottheit ist mehr als eine Person. Und Gott offenbart sich eben durch den Malach Adonai. Das ist der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Wenn wir gerade schon bei dieser Stelle sind, noch eine Bemerkung zu dem Ausdruck, der Abdruck seines Wesens. Der griechische Ausdruck Charakter, Abdruck, bezeichnet einen Stempelabdruck. Und ist uns klar, der Stempelabdruck entspricht genau dem Stempel selbst. Ist genau das Gleiche. Wer also mit dem Siegelring einen Abdruck macht, der Abdruck entspricht genau dem, was auf dem Siegel steht. Aber es ist zwar genau gleich und trotzdem verschieden, nämlich spiegelverkehrt. Und so wird hier ausgedrückt, der Sohn ist dem Vater völlig gleich. Er ist gleich ewig, gleich allmächtig, gleich allwissend und so weiter. Aber er ist trotzdem als Sohn unterschieden vom Vater. Der Vater ist nicht der Sohn, der Sohn ist nicht der Vater, der Vater ist nicht der Heilige Geist, und der Heilige Geist ist nicht der Vater und so weiter. Also der Herr Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, der Abdruck seines Wesens. Und so sprechen die Edelsteine ganz besonders eben von dieser Offenbarung Gottes in seinem Sohn. Jetzt machen wir Pause, eine Viertelstunde, und dann geht's weiter mit Edelsteine im neuen Jerusalem.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den ersten Teil des Themas Wozu gibt es Edelsteine?
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roshi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogelibi.ch. Ich buchstabiere rogerlieb.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.